Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula und Björn Hauer.
Buongiorno a tutti, benvenuti zu einer neuen Folge von Calcio der Podcast. Mein Name ist David Casula und meiner gegenüber sitzt der gute Björn Hauer. Buongiorno, Björn.
Buongiorno, buongiorno. Schön, dich wieder zu sehen. Es ist gar nicht so lange her, aber du wirst dann eh näher darauf eingehen, dass wir uns gesehen haben. Es ist wohl ein kleiner Fauxpas passiert. Aber schön, dich wieder zu sehen. Vor allem, was schön ist zu sehen, ist, dass du dir etwas gegönnt hast. Und zwar, David sitzt in voller Pracht in dem Retro-Jersey von Italien. Direkt vor mir. vielleicht haben es manche gesehen, aktuelle Adidas-Kollektion. Es gibt ein Italien-Retro-Jersey. David, was hast du gelöhnt dafür?
Möchte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen. Du kennst doch die Adidas Running App. Da ist es ja so, wenn du wirklich fleißig bist und du gibst viel Laufen, dann bekommst du so Adidas Points und die kannst du wiederum für Gutscheine einlösen, ne? Also so 15% oder einen 10-Euro-Gutschein. Und ich dachte mir, ich bin ein Fuchs und ich mache genau das, damit ich keine 100 Euro dafür zahlen muss. Das gilt aber nicht auf neue Ware. Also, 100.
Ah, 100 Euro für ein T-Shirt, ein Adidas-T-Shirt. Einfach nur, weil es geil aussieht.
Baumwolle. Feinste Baumwolle. 70er-Jahre-Stil, Italien-Retro-Trikot. Und das Schlimmste ist auch noch, es kommt eine ganze Kollektion raus. Und die sieht leider wirklich, wirklich geil aus. Und mein Kopf schreit ja, meine Bank schreit nein. Muss ich mal gucken, was sich davon noch gegönnt wird. Aber das Jersey kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt hier gar keine Werbung, beziehungsweise unbezahlte Werbung.
Ja, es ist unbezahlte Werbung.
Es ist mega geil. Das ist so ein Baumwollstoff, kann man, glaube ich, richtig geil jetzt im Sommer rocken. Wenn wir denn vielleicht auch zu einer WM fahren, kann man es vielleicht auch mal beim Public Viewing tragen. Aber das wird abzuwarten sein. Und wie du gerade gesagt hast, Björn, unsere letzte Episode liegt ja ein Weilchen zurück. Aber irgendwie nicht, dass wir uns gesehen haben vor kurzem, denn wir hatten tatsächlich vor 2 Wochen eine komplette Recap-Folge der Hinrunde aufgenommen. Ich glaube, richtig schöne 1,5 Stunden über die komplette Serie A-Hinrunde, über die Nationale gesprochen, Transfers, die funktioniert haben, die nicht funktioniert haben. Aber da hat uns dann leider die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten technische Probleme und deswegen hat diese Episode niemals das Licht der Podcast-Welt erblicken können. Das hat uns beide sehr getroffen und dann hat es wieder 2 Wochen gedauert, bis wir einen neuen Termin hatten. Heute und endlich mal wieder eine Folge aufnehmen, die, so Gott möchte, auch bei euch draußen ankommt. Wir nehmen jetzt erstmal auf und ich bin guter Dinge, dass es diesmal rauskommt.
Wir bemühen uns, wir haben es schon hinbekommen, ja.
Und umso mehr freuen wir uns, nun endlich zurück zu sein und über folgende Themen zu sprechen. Das Meisterschaftsrennen in Italien spitzt sich zu. Inter Milan oder doch noch die SSC Neapel? Wer setzt sich am Ende Italiens Krone auf? Außerdem sprechen wir über den blamablen Gesamtauftritt der Serie A. Teilnehmer auf Europas größter Bühne und natürlich über die anstehende WM-Qualifikation der Azzurri, bei der die nächste Schmach um jeden Preis abzuwenden ist. Reden wir nicht länger drum rum, Björn, und ich würde sagen, starten wir direkt in die Folge rein. Andiamo. Meisterrennen, deine Nerazzurri ganz oben auf Platz 1, 8 Punkte Vorsprung auf die AC Milan, gegen die ihr dann aber doch vor 2 Wochen mit 0-1 verloren habt und so ein bisschen das Rennen wieder geöffnet habt, jedenfalls bis zum letzten Wochenende, wo Milan dann gepatzt hat. Was ist deine Einschätzung aktuell auf den Meisterschaftskampf und glaubst du, obwohl du natürlich Pessimist bist als Interista, dass euch das wirklich jemand nochmal nehmen kann?
Jetzt sind wir schon schlauer. Milan hat ja die Chance nicht genutzt, um das Ganze zu verkürzen. Es sind jetzt wieder die 8 Punkte. Also es waren 10 natürlich, jetzt sind es wieder 8 Punkte. Milan hat gegen Lazio es nicht geschafft. Die 3 Punkte zu holen und zu verkürzen. Ich muss mich jetzt schon bei den Milan-Fans da draußen entschuldigen. Es wird ein bisschen Milan-Bashing werden jetzt von meiner Seite. Aber ich kann mit diesem Scheiß-Kick nicht mehr ansehen. Es ist wirklich. Fortuna ist auf ihrer Seite. Es ist teilweise so schlechter Fußball mit so viel Glück gepaart und dass sie da jetzt auf Platz 2 noch stehen. ist auch Glück, dass Napoli da wirklich, und ich lobe die eigentlich nie, dass Napoli da wirklich sehr, sehr verletzt ist und eigentlich die Konkurrenz patzt. Aber warum die da auf Platz 2 stehen und fast auf Platz 5 rangekommen wären, sind wir sich ehrlich, das wissen die selber nicht. Und wenn man sich das Milan anschaut, das Derby della Madonnina, das war für mich eines der schlimmsten Spiele. Und ich war beim Hinspiel im Stadion. Das war schon schlimm. Dieser destruktive Kack da von Milan. Und dann wieder 3 Punkte für Milan mit so einer wirklich gottlosen fußballerischen Leistung ist ein absoluter Graus. Bei aller Liebe, das ist... Ich hab meine Arbeitskollegen motiviert, weil am Sonntag war das so auch so ein Spitzenspiel, generell in Europa, sage ich, schaut es euch an. Schaut es euch an, es geht um die Meisterschaft, Visier offen, schaut es euch an. Und ich habe mich während dem Spiel wirklich schon geschämt, dass da jetzt meine Kollegen teilweise zu Hause sitzen und diese Scheiße sehen müssen. Einerseits natürlich auch Inter, die gegen diesen destruktiven Cortomuso-Scheißhaufen keine Lösung findet, wie man da irgendwie durchkommt, aber andererseits sich so präsentieren in einem Derby als Milan, ist einfach nur peinlich. Vor allem die zweite Halbzeit, das hat einen Charakter gehabt, wie wenn zum Beispiel ein Pisa oder ein Cremonese mit 1:0 gegen Inter in die Halbzeit gehen in Führung und zweite Halbzeit einfach nur mehr irgendwie krampfhaft versuchen, das Spiel rüberzubringen. Das war eines Derbys nicht würdig. Ich meine, das belegen auch alle Zahlen mit 24% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden.
Und das war auf jeden Fall nicht eins der schöneren Derby della Madonnina. Haben deine Kollegen es denn geguckt?
Ja, leider
Gottes. Haben sie dann auf dich zu und haben gesagt, Björn, was erzählst du uns hier, was wir hier gucken sollen? Wir hätten an dem Tag auch einfach mit Freunden ein Bierchen trinken können. Aber stattdessen hast du uns gesagt, wir sollen das machen.
Du, die hätten murmeln können untereinander. Das wäre spannender gewesen, als diesen Scheißkick zu sehen. Weil, weißt du, ich predige ja in der Firma, ich diskutiere, ich predige, ich sage, die Serie A, die ist unterschätzt, die wird klein geredet, bla 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 bla. Schaut sich die 5-Jahres-Wertung an, die lügt nicht, Italien ist auf Platz 2, es ist nicht mehr so wie früher, es gibt keinen klassischen Catenaccio mehr. Und dann motiviere ich die, sich das anzusehen, und dann müssen sie sich diesen Scheißkick ansehen. Ich muss auch hinten die Verantwortung nehmen, dass man da keine Lösung findet da dagegen. Ja, wir waren eindeutig ersatzgeschwächt. Wir sind eigentlich mit Stürmer 3 und Stürmer Nummer 4 in das Derby gegangen. Es haben
okay, da muss ich einhaken, aber ihr habt immerhin Stürmer 3 und Stürmer 4. Juventus spielt seit Wochen, ohne überhaupt einen Stürmer zu haben. Also ja. Das ist ja schon wahrer Luxus, was ihr da habt.
Aber ihr habt Yildiz und Yildiz regelt noch, sagen wir
ja,
so.
Ja, aber ohne Yildiz spielt man auch wie ein Drittligist. Also ja. Und das ist die Lebensversicherung bei uns.
Ja, nein, es war einfach, ja, vor allem, wenn man sich ja beide Spiele ansieht, da war ja Milan null überlegen. Null. Man kann sich die noch im Recap ansehen, man kann sich die in sämtlichen Statistiken zu Gemüte führen und die kommen in dieser Saison mit 6 Punkten aus dem Derby raus. Und das, A, tut das weh, natürlich bin ich auch gefrustet, aber ich bin der, der den Hut zieht, wenn ich sage, ihr wart's besser. Und hier ist wirklich nur das Ergebnis besser. Der Fußball war es definitiv nicht. Und Allegri, glaube ich, weißt du, man sagt im Alter, prägt man gewisse Eigenschaften immer mehr aus, vor allem negative Eigenschaften. Wenn man stur ist, wird man immer sturer. Wenn man cholerisch ist, man wird immer cholerisch. Wenn man egoistisch ist, man wird immer egoistischer. Und ich glaube, dass dieses Cortomuso mit steigendem Alter immer mehr wie ein Geschwür heranwächst. Und ja, gut, die Tabelle gibt ihnen recht, aber...
Das ist halt die Frage, was willst du, ne? Willst du schön Fußball spielen oder willst du Erfolg haben? Manchmal geht beides allerdings nicht immer und in Italien ist es auch schwierig, beides miteinander zu vereinen. Also wir hatten Allegri jahrelang und wissen, dass vielleicht von den Jahren, wo er war, 2 Saisons wirklich relativ oder okay attraktiver Fußball gespielt wurde und der Rest gar nicht. Und selbst die 2 Jahre, in denen man okay attraktiv gespielt hat, war, weil man individuelle Spieler hatte, die einfach Ideen entwickelt haben. Ob Allegri dafür jetzt verantwortlich ist, wahrscheinlich eher nicht, sondern die Spieler. Und das wusste Milan, was man sich im Sommer geholt hat. Den Weg will man gehen. Und wie du sagst, Erfolg gibt recht. Also Ziel wird gewesen sein, konkurrenzfähig um die Meisterschaft und einen Champions League Qualifikationsspot. Und wenn man wirklich nur auf dem Papier schaut, erfüllt Allegri alle Erwartungen.
Ja, aber wie? Wie? Durch ein extremes
das wird im Vertrag
Nachlassen
nicht stehen,
der Konkurrenz
sag ich.
Und durch wirklich Fortuna muss da wirklich mit Zauberstab drüber halten. Fiorentina, Lattenschuss in der letzten Minute. Genoa, nach der Manipulation von Pavlovic, einen Elfmeter verschossen. Gegen Lazio, ich dachte, gegen Lazio, das Glück geht weiter. War da Aluminium dabei? Also, ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Aber gut, ich sage jetzt trotzdem, am 29. Spieltag oder nach 29 Spieltagen Inter wird Meister. Milan hat auch noch Napoli vor sich. Milan hat Juve vor sich. Und ich sage da ganz ehrlich eins, entweder die machen, vielleicht können sie es wieder mit so einem Cortomuso-Dreck da irgendwie über die Runde bringen. Aber ich sehe da Napoli und auch Juve ganz klar vorne. Ganz klar. Und Juve spielt aktuell auch nicht den besten Fußball, aber im Vergleich zu dem viel weiter. Viel, viel weiter.
Ja, und also auf Juve werden wir auch gleich einmal zu sprechen kommen. Ist ja auch viel passiert. Da hätte man auch gut und gerne noch ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben können, wenn ja, gewisse Entscheidungen auf dem Feld nicht so getroffen worden wären, wie sie getroffen sind. Aber das ist ja immer dieses berühmte Rätselraten und hätte, wäre, wenn. Aber ich bin auch sicher, dass man zwar nicht um die Meisterschaft mitgespielt hätte, aber man würde vor Milan stehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und deswegen glaube ich auch, dass man gute Chancen im direkten Duell hat, weil ja, letztendlich Milan einen soliden Job macht, allerdings mehr glücklich als verdient. Napoli hat sich ja jetzt auch wieder ein bisschen stabilisiert, ein bisschen wieder gefangen, 3 Siege jetzt in Folge geholt zuletzt. Da wurde ja sehr viel gewackelt diese Saison. Und konnte man
ja, aber die haben auch wirklich extrem viel Verletzungspech. Wobei Pech unter Anführungszeichen, weil jeder weiß, wie ein Antonio Conte trainieren lässt. Jeder weiß, wie der seine Spieler schindet. Und deswegen glaube ich, dass oft die lange Liste an Verletzungen nicht nur Pech ist, sondern vielleicht auch einfach zu intensives Training, zu sehr wirklich die letzte Kraft ausreizen. Deswegen ist Pech hier vielleicht das falsche Wort. Sagen wir so, sie haben viele Verletzte. Sehr viele Verletzte.
Ja, es ist ein hausgemachtes Problem, glaube ich auch. Gerade weil, ja, wie du sagst, Antonio Conte ist auch dafür bekannt. War ja auch bei Juve. Da hatte man auch erstaunlich viele muskuläre Verletzungen, wo man wirklich auch sagen kann, okay, das hat jetzt nicht individuell unbedingt mit dem Spieler zu tun, sondern mit dem Training könnte da ein Zusammenhang sein. Und dadurch, dass sich das bei den Stationen von Antonio Conte immer wiederholt hat, lässt sich da schon ein Muster aus seinen Trainingsmethoden ableiten. Das funktioniert ja für 1-2 Jahre immer ganz gut. Meistens wird dann ja noch irgendwie eine Meisterschaft oder ein Pokal auf jeden Fall geholt. Und dann, ja, brechen die Spieler auch irgendwo ein bisschen zusammen. Dann gibt es Verwerfungen und Conte verlässt den Verein. Das ist ja irgendwie so der Zyklus, der sich immer wieder durchzieht, der in Italien auch normal war. Und Conte wird auch sicherlich nochmal den AC Mailand trainieren. Vielleicht, wenn sie sagen, hey, jetzt wollen wir doch attraktiveren Fußball spielen, dann lassen sich die Spieler 2 Jahre schinden nach Allegri und vielleicht kommt da auch ein Scudetto bei rum. Es ist allemal möglich. Also auf der Langliste, wo Conte mittlerweile jetzt nach Juve war, halte ich nichts mehr für ausgeschlossen.
Also denen ist das egal. Conte wird der Lukaku 2.0, nur halt in Form eines Trainers. Also, ja, nein, aber der küsst auch, also der küsst dann jedes Wappen. Und ich muss auch ganz klar sagen, wenn ich in Europa ein Spitzenverein bin, der ein bisschen ja, nach einem Titel lechzt, beziehungsweise ja, der einfach mal wieder Erfolg haben möchte und Erfolg braucht, ich glaube, dass der Conte ziemlich eine Bank ist. Kurzfristig schnellen Erfolg zu haben, ist Conte nach wie vor eine Bank und den Erfolg wird er dir auch, glaube ich, garantieren. Also, warum der noch nicht schon längst Man United übernommen hat, weiß ich auch nicht, weil ich sagte, der wird sogar aus der Truppe wieder was rausholen.
Ist zu schlau. Der Mann ist zu schlau, um Manchester United zu übernehmen. Das ist ein kompletter Schleudersitz. Weil dann könntest du auch sagen, warum war Antonio Conte noch nicht beim HSV? Wäre die nächste Frage. Dann wäre er für mich komplett durch. Das muss ich auch sagen. Also wenn er nach Inter noch beim HSV landet, dann ist das ist vorbei. Nee, aber deswegen hätte es mich schon irgendwo gereizt und interessiert zu sehen, was vielleicht passiert wäre, wenn Antonio Conte nochmal zu Juve zurückgegangen wäre. Allerdings muss ich sagen, ist es rein menschlich aus der Fanperspektive einfach nicht machbar. Will ich nicht, auch wenn es vielleicht was Gutes wäre. Der hat sich bei uns einfach den Ruf verspielt und soll er zu Milan gehen und vielleicht da nochmal was holen, ist mir dann auch egal, aber ja. Juventino kann er sich nicht mehr richtig nennen, finde ich.
Nein, auf gar keinen Fall. Der kann sich Tifosi nennen. Oder Tifoso, aber das war es dann auch schon.
Der kann sich vieles nennen, was ich in einem Podcast nicht sagen dürfte. Aber deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt weiter zu einem Team, was nicht viel sagt und viel macht. Und zwar Como steht weiterhin sehr, sehr weit oben, immer noch auf einem Champions League Platz, nämlich dem 4. Ein Punkt vor Juventus Turin. Torverhältnis sogar besser als Juve, besseres Torverhältnis als Napoli, als Milan. Machen einen sehr, sehr guten Job. Die Frage ist jetzt, 29 Spieltage gespielt, keine Doppelbelastung für dieses Team, aber natürlich auch irgendwo nicht darauf ausgelegt. Ja, okay, aber
da, wo sich Milan Dezember schon verabschiedet hat.
Zum Beispiel. Aber sie sind auch nicht unbedingt kadertechnisch darauf ausgelegt, bis zum Schluss um Champions-League-Plätze, glaube ich, zu spielen. Bricht Como nochmal ein, wird am Ende doch von Juve, Roma, Atalanta überholt, die ja wirklich auch in den Startlöchern sind, oder kommt am Ende ein Champions-League-Platz für Como dabei raus? Was denkst du?
Ich glaube nicht, dass sie einbrechen. Ich glaube, dass die jetzt gerade Rückenwind haben, dass sie ein Momentum haben. Weil du musst einfach die Spiele anschauen. Die haben die Roma geschlagen, die haben Cagliari geschlagen, die haben Juve geschlagen und die haben ein verdammt viel Pech gegen Milan gehabt. Die haben Milan an die Wand gespielt und und sind nur mit einem Punkt belohnt worden. Also die haben die Großen alle, wirklich alle, gereizt oder geschlagen. Die haben Inter jetzt mal in der Cup-Hinrunde ein 0-0 abgeluchst, wobei man sagen muss, ja, Inter hat da ein bisschen geschont und ist mit der Handbremse an die Sache rangegangen. Aber trotzdem, also die haben wirklich bewiesen, dass sie die ganz Großen schlagen können, dass sie ärgern können. Und ich glaube wirklich, dass sie jetzt ein bisschen Rückenwind haben. Ich denke, die werden mit dabei bleiben in diesen Rennen um die Champions-League-Plätze.
4 Siege in Folge sprechen da ja eine ziemlich deutliche Sprache. Topspieler natürlich Nico Paz, muss man automatisch dran denken, wenn man an Como denkt. Wie sehr freust du dich auf den nächste Saison?
Also sagen wir so, es gab jetzt ein Foto, wo Nico in Javier Zanettis Restaurant war, mit seinem Vater.
Ah, okay, ihr duzt euch schon, es ist der Nico.
Ja, ist der Nico. Ah, okay. Ist der Nico, ich bin der Björn, also wir. Und da war ein Javier Zanetti war dabei und ich müsste lügen, ich glaube Milito war auf dem Foto und eben Paz und Paz sein Vater. Und das finde ich schon mal geil, wenn der da so mit den Argentiniern ein bisschen am Steak essen ist und eventuell über die Zukunft ein bisschen schnackt. Und ich sage es dir ganz ehrlich eines, mein Wunschgedanke ist ganz klar, irgendein schwindlicher englischer Verein kommt, gibt uns für Thuram, weiß ich nicht, 45, 50 Millionen, mit Handkuss nehme ich das Geld und sage Thuram, danke, dass du da warst, danke, dass du ablösefrei gekommen bist, danke, dass du auch sehr gut bei uns gespielt hast. Aber meiner Meinung nach hast du diese Saison bewiesen, dass deine Einstellung nicht reicht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man da vorne einen Lautaro und einen Paz hat, oder einen Esposito, einen Lautaro und vielleicht dahinter einen Paz, das könnte richtig, richtig geil werden. Also, wie gesagt, es ist vielleicht jetzt noch, ich sage mal, ein feuchter Traum eines jeden Interista. Aber ja, wäre geil. Wäre wirklich geil.
Es wäre auch irgendwie so ein typischer Marotta-Move. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Transfer von Paulo Dybala, damals von Palermo zu Juve. Auch innerhalb der Serie A, gute Saison in Italien gespielt und dann den Next Step zu einem der großen Clubs. Würde also auch sehr, sehr gut passen. Und wenn du sagst, natürlich, die sind nicht doof, die stellen einen Legenden wie Zanetti und Milito dahin, argentinische Gruppe, bisschen quatschen, bisschen essen, bisschen Wein. Ich denke, das Ding ist durch, weil den nächsten Step wird er machen. Ich glaube, er wird auch intelligent genug sein, beziehungsweise auch sein Vater, das Management, erstmal in Italien zu bleiben, weil eine gute Saison jetzt bei Como dann nach England zu gehen, ist, glaube ich, der größte Fehler, den du tun kannst. Deswegen erstmal in Italien bleiben, da den Next Step machen. Das passt schon alles. Und ich hätte den natürlich unfassbar gern bei Juve. Dann müssen sich nochmal Dybala, Tevez mit ihnen zusammensetzen vielleicht. Oder keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Von daher, ja, Nico Patz nächstes Jahr höchstwahrscheinlich. Für mich sogar sicherer, dass Nico Patz bei euch nächste Saison spielt, als dass ihr Meister werdet. Ja, wird nächstes Jahr bei euch sein. Frage ist, Trikot dann schon direkt geholt, oder?
Naja, sagen wir so, es ist ja noch immer er gehört noch Real Madrid, beziehungsweise Real Madrid hat eine Rückkaufsklausel, die sich ja auf läppische, ich glaube, 11 Millionen oder was beläuft. Das heißt, die werden die 1000%ig ziehen und ich glaube, die haben auch eine 50% Resale-Klausel, also der gehört eigentlich Real Madrid, wenn man so will. Das heißt, man muss mit Real Madrid verhandeln und ja, ob da Platz für einen Patz wäre, ob das vielleicht zu groß wäre für ihn, der Schritt. Ich hoffe, dass er so intelligent ist und sich, ja, wie du richtig sagst, dass er in Italien bleibt und sich hinter anschließt. Und wenn es der große Traum sein sollte, dass er bei Real Madrid spielt, weil der ist ja wirklich aus der Jugend. Der ist ja, glaube ich, schon, weiß ich nicht, mit 13, 14 oder was, ist der zu Real Madrid gewechselt. Ja, dann soll das so sein, aber noch nicht jetzt. Jetzt lass noch ein bisschen die schöne Luft der Lombardei schnuppern und ja, bitte beehre jeden Serie A-Fan einfach ja, mit einem supergeilen Fußball, den du da hinzauberst.
Marktwert liegt ja um die 60 Millionen Euro aktuell. Ich denke, das ist auch eine Summe, auf die man sich dann mit Real Madrid gut einigen könnte. Klingt auf jeden Fall realistisch. Ich bezweifle, dass er bei Real Madrid eingeplant wird nächstes Jahr und der Wechsel zu Inter am Ende stattfinden wird. Das wird eine ordentliche Stange Geld sein, die ihr bezahlen müsst. Aber wie du selber sagst, wenn man einen Thuram, den man damals ablösefrei geholt hat, für 40, 45 Millionen verkauft, dann ist der Nico Patz auch schon fast wieder, also kann man das Geld reinvestieren, dann ist er eigentlich auch schon fast wieder bezahlt. Ich denke, das wird passieren und von daher, ja, wird's nicht einfacher, euch zu schlagen nächstes Jahr. Ich bin aber guter Dinge, dass wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr mitmischen. Yildiz hat verlängert. Ganz, ganz wichtige Personalie bei uns. Im Gegensatz zu anderen Verlängerungen ist das auch eine, wo ich sage, die wurde nicht gemacht, um den Marktwert in die Höhe zu treiben und er wird im Sommer doch noch gehen. Das war ja ganz, ganz häufig der Fall bei Dybala. Wurde verlängert und dann ging es im Sommer wirklich von Tag 1 bis zum letzten Tag nur um Gerüchte. Ich denke, Yildiz ist safe für die nächste Saison bei uns. Sehr, sehr wichtig und auch ein wichtiges Zeichen an die Fans und auch an die Mannschaft, dass man darauf aufbauen möchte, weil man vergibt mittlerweile die Trikotnummer 10 doch ein etwas läppsch bei uns und es ist schön zu sehen, dass man jemanden, der die 10 bei Juve trägt, das auch A, wertzuschätzen weiß und B, sich auch langfristig verpflichtet und einfach ein sehr, sehr wichtiges Zeichen für die Zukunft sendet. Und ich denke mal, mit einem guten Mercato im Sommer sind ja auch ein paar spannende Namen drin, gerade auch auf der Torhüter-Position, weil Di Gregorio ja nicht den besten Job aktuell macht. Denke ich, dass man auch nächstes Jahr konkurrenzfähiger sein wird als dieses Jahr. Dieses Jahr geht es eher um den Champions League Platz und darüber, ja, oder dafür muss man Como noch überholen. Ein Punkt Unterschied, aber ist drin.
Also ich denke, es hängt an zwei Punkten, ob er nächstes Jahr noch bei euch auflaufen wird. Und zwar Punkt Nummer eins ist, welches internationale Geschäft erreicht Juventus? Also wenn ihr Champions League spielt, 1000%ig. Dann wird er bei euch bleiben, weil einfach auch die Champions League Millionen da sind. Wenn es Europa League oder Conference League ist, muss man schauen. Das ist, glaube ich, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, sollte man das nicht erreichen und dann wackelt vielleicht ein sehr, sehr schönes Angebot rein, was man natürlich durchaus nachvollziehen kann für den Jungen. Also, wenn ich jetzt mit den aktuellen Marktwerten umgehe, also aus der Hüfte raus würde ich sagen, der würde ich wahrscheinlich schon um die 90 Millionen bringen können, der Junge.
Nee, wir machen furchtbare Arbeit seit Marotta weg, ja. Was Verkäufe angeht. Der Mann geht für 60 Millionen. Mark my words. Der geht am Ende für eine Summe, die noch unter Nico Patz liegt. Das ist absurd, das sag ich dir.
Ja, warte mal, aber ich habe gerade nachgeschaut, der hat 75 Millionen Marktwert, er hat verlängert, also ganz so dumm wird es nicht sein. Aber ich denke, dass an dem liegen wird. Solltet ihr Champions League schaffen, wieder ziemlich sicher bei euch bleiben. Sollte die Champions League nicht schaffen, muss man schauen, wie viel Geld dann international in die Kassen gespielt wird. Und ich glaube, dass diese beiden Faktoren, hat man genug Kohle, dann bleibt er, hat man nicht genug Kohle und es kommt ein richtiges Angebot, könnte es vielleicht eng werden.
Aus meiner Sicht wäre es unfassbar dämlich, ihn abzugeben, völlig egal, in welchem Wettbewerb man nächstes Jahr spielt, weil man sich tatsächlich als das große Juventus Turin langsam zu einem Ausbildungsverein entwickelt. Das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr harte Aussage von mir, das weiß ich, aber du hast Spieler, die uns nach vorne bringen, langsam wieder auf diese Strecke zu Erfolg und dann brauchst du Geld und verkaufst sie. Und dann fängst Soleil. Du wieder von vorne, ja, und dann fängst Soleil. Du wieder von vorne an. Das ist so wie bei Soleil. Und du fängst wieder von vorne an und du holst wieder Spieler und dann hast du einen von diesen Transfers, der wieder durch die Decke geht, auf den du die Zukunft wieder aufbauen kannst. Und dann kommt natürlich ein gutes Angebot, du brauchst Geld und er ist wieder weg. So, und diesen Teufelskreis, da sind Mannschaften drin zugrunde gegangen, die genau diese Strategie verfolgt haben. Das Ziel muss sein, mit diesen Spielern zu sagen, ihr wechselt nicht, wir kommen mit euch wieder an die Spitze. Und wenn man an der Spitze ist, kann man wieder darüber reden, diese Spieler zu verkaufen, weil dann wieder andere Spieler nachkommen, die gar nicht erst aufgebaut werden müssen, sondern auf diesem Niveau schon sind. Und das ist ja das, was über 9 Jahre lang uns Jahr für Jahr die Meisterschaft beschert hat. Ein Kader, der so unfassbar stabil war, wenn mal dann einer rausgebrochen ist, weil er verkauft wurde, wie vielleicht mein Arturo Vidal, der dann irgendwie zu den Bayern gegangen ist. Du konntest sie alle adäquat ersetzen und deine Gewinnerstreak in der Serie A beispielsweise fortsetzen. Weil man aber auch mehrere dieser Top-Spieler hatte. Wenn du nur einen Top-Spieler hast, und ich sage, aktuell haben wir nur einen Top-Spieler, wirklich auf dem Niveau von Juventus Turin, und das ist ein 20-Jähriger, und den willst du auch noch eventuell verkaufen. Ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du Juventus Turin wieder groß machen möchtest.
Ja, bin ich bei dir, aber weißt du, es gibt auch andere Baustellen, ne? Und wenn man dann quasi mit einem Verkauf vielleicht 3 Baustellen finanziell wieder schließen kann, dann machen sich schlauere Leute Gedanken als wir. Das ist meine Theorie. Sichert ihr euch die Champions League Plätze, bleibt da. Sichert ihr euch die nicht, kommt es darauf an, wie gut das Angebot für ihn sein wird und wie groß das Interesse außerhalb Europas um seine Person ist.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird ein anstrengender Transfersommer, glaube ich, für die Nerven. Aber wir werden sehen. Erstmal muss die Saison zu Ende gespielt werden, wie du sagst. Wenn man die Champions League erreicht, dann wird er bleiben. Und dann kann man sich die Nerven vielleicht auch im Sommer sparen. Unten in der Tabelle, bevor wir in die Pause gehen, gucken wir auch nochmal rein. Florenz hat sich Stand jetzt auf einen Nicht-Abstiegsplatz gerettet. Auf Platz 17 hat heute Abend, wir nehmen Montag auf, auch noch ein Spiel. Das wird in einer Minute tatsächlich angepfiffen, auswärts bei Cremonese. Und die sind auf Platz 18 genau dahinter. Ein Punkt Unterschied bedeutet wirkliches Kellerduell. Cremonese kann Florenz wieder auf einen Abstiegsplatz schießen. Florenz könnte sich aber auch befreien und sogar auf Platz 16 rutschen, Lecce überholen. Deine Meinung zum Trend der Fiorentina. Geht es nach oben oder muss man da wirklich die Planung für die Serie B langsam doch wirklich in Angriff nehmen?
Ich denke, sie werden es schaffen. Ich glaube, dass sie heute Cremonese schlagen werden. Am Wochenende haben sie einen Inter vor der Brust. Das wird jetzt auch nicht wirklich leichter sein. Wobei, ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn die heute schlagen und dann nicht wirklich mit allerletzter Kraft, die da jetzt gegen Inter zu kämpfen anfangen. Aber ich muss auch sagen, meiner Meinung nach hat Florenz auch ein bisschen Pech gehabt. Viele Spiele auf Messerschneide dann eben unentschieden gespielt oder dann vielleicht doch noch irgendwie verloren. Also ich finde, die haben sich schon gefangen und ich glaube, die werden das auch schaffen. Ich denke, dass der Lecce unten noch reinrutschen wird und dann machen sich die letzten Plätze Verona, Pisa, Cremonese und Lecce aus. Wäre auch natürlich schade für die Liga. Ich finde, die Fiorentina ist jetzt kein unsympathischer Verein. Viel Tradition, viel Geschichte. jedes Mal, wenn ich ein Spiel von denen sehe, sehe ich ja, sie bauen die Tribüne um und die haben so ein Gerüst, das man eigentlich verschieben könnte, aber das steht jedes Mal am selben Fleck, also typisch italienisch. Mal schauen, wie lange das Gerüst dort noch steht, ohne dass da irgendwie was passiert. Aber ich glaube, ja, sie werden es schaffen und ich denke, dass das auch rein vom Namen her wichtig für die Serie A ist, dass die der Serie A erhalten bleiben.
Ja, also über Traditionsverein oder nicht muss man, glaube ich, nicht streiten oder diskutieren. Aus Sicht eines Juventino, der ich nun mal bin, wäre es irgendwo eine nette Retourkutsche für die Rivalität. Aber ja, letztendlich, ich habe da keine Aktien drin. Ich verfolge das interessiert, glaube aber auch, dass sie sich am Ende da rausziehen werden, den Kopf aus der Schlinge. Und nächstes Jahr dann neu nochmal durchstarten müssen. Und ich glaube auch ab nächstem Jahr gar nichts mehr mit dem Abstieg dann zu tun haben werden. Das ist ein solchen Jahr, das gilt es zu überstehen. Das kommt immer wieder mal vor. Das hatte man in der Bundesliga auch. In Gladbach, das irgendwie unten steht, das Jahr darauf sich für die Champions League qualifiziert. Ich meine, auch Bayer Leverkusen stand damals nicht so gut, bevor sie dann die Saison drauf die Meisterschaft geholt haben. Es gibt diese solchen Jahre und ja, letztendlich wird die Fiorentina es, glaube ich, auch überstehen, weil, und das ist deren Glück, es Mannschaften gibt in Italien, die einfach schlechter sind als sie. Cremonese hat die letzten 3 Spiele verloren. Pisa hat jetzt am Wochenende gewonnen, nachdem sie auch alle Spiele vorher wiederum verloren hatten. Bei Hellas Verona, ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr anfangen. Da ist es auch vorbei. Aber am Ende, glaube ich, sehe ich auch die Fiorentina überm Strich. Und dann muss ich neu geordnet werden. Und da bin ich sehr gespannt, was auf dem Transfermarkt passiert. Gerade auch, was mit Spielern passiert. De Gea im Tor der Fiorentina wird ja auch mit Juve in Verbindung gebracht. Moïs Kean, Nationalstürmer, wird sich wahrscheinlich nicht halten lassen. Da wird eine Menge Personal rotieren, glaube ich, in der Toskana.
Ja, ja. Also es wären sicherlich die, ich sag mal, die 3-4 größten Namen für Fiorentina. Mal schauen, ich glaube, die werden schwer zu halten sein. Ich weiß nicht, ob die Gea, ja, er macht einen guten Job, aber dass der dann noch einmal zu so einem, ich sag mal, Spitzenverein wie Juventus wechselt oder zu einem größeren, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die Gea ist schon einfach wirklich ein Torhüter, wirklich der ganz, ganz alten Schule. Also der ist eigentlich, im Vergleich zu De Gea ist Donnarumma ein brasilianischer Ballzauberer am Fuß, sagen wir es so. Weil De Gea kann wirklich nichts am Fuß. Gar nichts. Und ich weiß nicht, ob man das dann doch, ich sage mal, einem eher modern denkenden Verein wie Juventus zumuten möchte, dass man da einen Torhüter reinstellt, der wirklich keinen geraden Pass spielen kann.
Ich, das Problem haben wir in der Mannschaft schon zu Genüge, da braucht man nicht noch einen zu holen. Aber ich finde auch, dass es da Namen gibt, die deutlich besser zu uns passen, die auch jünger sind, besser ins Profil passen. Es ist ein Vicario, der immer wieder fällt von den Tottenham Hotspurs. Ist Carnesecchi.
Bei uns auch.
Das sind so Namen, die würden mir eher gefallen bei uns. Ja, ihr müsst euch auch umschauen. Ich glaube, Jan Sommer hat auch nicht die Erwartungen so erfüllt. Euer Flutschfinger, von mir aus könnt ihr ihn gerne beibehalten, man muss nur hochschießen und dann ist er drin. Also von daher, ich bin gespannt, was sich auch im Sommer auf dem Torhütermarkt so alles bewegen wird und Inter und Juve, glaube ich, nächstes Jahr mit neuen Torhütern drin. Ich denke aber auch bei Milan könnte etwas Rotation reinpassen, je nachdem.
Ins Tor oder ins Tor bei Milan?
Ja.
Oh, aber der hat doch erst verlängert, was ich weiß. Mike Manier hat erst verlängert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein finanzieller Move war, sondern wirklich, weil man ihn halten möchte, weil man nächste Saison ganz sicher wieder Champions League spielt. Ich wäre mir nicht sicher, ob sich da was ändert. Wo sich was ändern kann bei Milan, ist vielleicht bei Leao. Das ist ja so eine Wundertüte, wenn man Geld machen will. Hätte man ihn schon vor 3 Jahren verkaufen müssen, ist eh klar. Aber ich glaube, auch jetzt wird es noch ein bisschen Kohle bringen. Oder das System umstellen. Aber ein Allegri, dass der den als Stürmer die ganze Zeit spielen lässt, das ist sehr fraglich. Aber ich glaube nicht, dass sich im Tor bei Milan was tut. Glaube ich wirklich nicht. Und angeblich ist bei Inter das sind die Gerüchte, hat Sommer einen Vertrag unterschrieben, aber unter Anführungszeichen mit dem Wissen, dass er die zweite Geige spielen wird. Dass er nicht mehr Einzeltormann sein wird, sondern die zweite Geige spielen wird.
Wird also spannend zu beobachten sein. Ich glaube, bei Milan müssen wir mal abwarten, wie die Saison letztendlich ausgeht. Ja. Könnte eine Überraschung geben. Gut, wir gehen in die erste Pause und sprechen danach über ja, unsere italienischen Vertreter im Europacup. Da hat man sich auch alles andere als mit Ruhm bekleckert, alle Jahre wieder. Und darüber muss zu reden sein. Bis gleich.
Werbung.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht, Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Da sind wir wieder zurück aus der Pause, kurzen Espresso genossen und jetzt geht's wieder an die harten Themen. Und zwar das Ausscheiden der italienischen Teams aus der Champions League. Atalanta Bergamo ist Stand jetzt noch der einzige Vertreter aus der italienischen Serie A, verlor das Hinspiel gegen den FC Bayern allerdings mit 1:6 und gilt, würde ich mal so weit behaupten, als so gut wie ausgeschieden. Und damit würde ein Achtelfinale in der Champions League stattfinden, ohne italienische Beteiligung. Bitter? Aber Björn, auch irgendwo eine Folge dessen, was im italienischen Fußball nicht richtig läuft, dass man in Europa nicht konkurrenzfähig ist. Schauen wir uns doch mal das Ausscheiden der italienischen Mannschaften nacheinander an. Angefangen mit dem ersten Team, das sich gar nicht erst für weitere Spiele in der K.O.-Phase qualifizieren konnte, die SSC Neapel. Am letzten Spieltag noch die Chance gehabt, weiterzukommen, ist gescheitert und musste sich dann verabschieden, kann jetzt volle Konzentration auf die Liga legen, was glaube ich gar nicht verkehrt ist, aber für den italienischen Fußball, für die 5-Jahres-Wertung eine absolute Katastrophe.
Danke Conte, danke Conte. Denselben Scheiß hat er mit Inter quasi und Anführungszeichen abgezogen. Ich kann es mir nicht erklären, warum der international sowas von dermaßen versagt, jedes Mal, wenn er da vertreten ist. Ja, keine Ahnung, dazu kann ich nicht viel sagen. Die haben sich richtig, richtig blamiert. Neapel, das war einmal gar nichts. Die haben ja ganz am Anfang eine richtig fette Klatsche bekommen. Oder gegen wen waren das? Die haben am Anfang der Champions League-Saison mal richtig, richtig kassiert, wo ich schon gewusst habe, oje, oje, Conte ist back. Ah ja, genau, gegen PSV. 6:2.
Ja, 6:2, aber mit einer roten Karte noch im Petto.
Ja, aber gut, mit roten Karten kann man trotzdem gut spielen. Das hat Juve bewiesen.
Ja, gut, aber.
Und das meine ich gar nicht so kastisch, wirklich.
Ja, ich sehe hier gerade nochmal in die Stats rein des Spiels, dass man in der 76. die rote Karte bekommen hat, Lorenzo Lucca, offensiv. Ne? Also entschuldigt dann auch nichts, aber man hatte dann tatsächlich in der 80., 87. und 89. noch kassiert, also beim Stand von 3:2 die rote Karte bekommen und dann komplett den Kopf verloren. Entschuldigt natürlich trotzdem kein 6:2, ne? Genauso wenig wie es bei Juve entschuldigt ist, dass man nach der roten Karte gegen Galatasaray eingebrochen ist.
Ja, klar.
Im Hinspiel. Danach hatte man ja auch komplett den Faden verloren und dann fiel wirklich ein Tor nach dem anderen. Auch haarsträubende Fehler, die dazu geführt haben. Ne? Es waren alles Tore, die Galatasaray sich auch gar nicht irgendwie selber fast erarbeitet hat, sondern die einfach Geschenke waren mit zu kurzen Rückpässen, Fehlpässen und sonst was. Aber eiskalt halt vom Tor und das musst du halt in der Champions League sein. Napoli war es in zu vielen Spielen einfach nicht. Und ich meine, am Ende von... Wie vielen waren das jetzt letztendlich? Ich glaube 38 Teilnehmer. in der Champions League Gruppenphase, ist man 30. geworden. Das ist ein Armutszeugnis für ein Team, das ja in die Saison geht, um eine italienische Meisterschaft auch zu gewinnen und in der Champions League weit zu kommen.
Ja, es waren 36, aber ja, die teilen sich da unten im Platz eben mit Villarreal, Kairat Alamati, Slavia Prag, Paphos ist vor ihnen, naja, Karabakh ist vor ihnen, also ja, das war mal nix und es war aber auch irgendwie, sind wir sich ehrlich, es war abzusehen. Das war abzusehen.
Ich wollte auch gerade sagen, ja.
Konnte kann nicht mehrere Wettbewerbe, das hat er noch nie können. Ja, deswegen hat mich das weniger verwundert.
Ich wollte gerade sagen, auch ein Bodo Glimt ist vor ihnen, der Top-Mannschaften-Killer in dieser Saison. Die Norweger haben Mannschaften bei sich geschlagen, was man vorher niemals erwartet hätte. Und eben auch Inter Mailand und das Aus dort besiegelt. Eine Runde weiter, jetzt das 3-0 gegen Sporting Lissabon im Hinspiel. Sieht danach aus, wenn sie es denn in Portugal halten können, dass die Mannschaft tatsächlich ins Viertelfinale marschiert. Da natürlich dann auch die Frage an dich. Björn, Bodo Glimt, das einzige italienische Team, das dort gewinnen konnte, war Juve. Inter nicht, Roma damals nicht. Das einzige Team waren wir. Und trotzdem sind wir beide raus aus der Champions League. Aber erzähl mir mal deine Gedanken zu den Partien von Bodo Glimt. Ich glaube, man wusste um die Gefahr, die dieses Spiel mit sich bringt. Aber dass man ausscheidet, war, glaube ich, nicht einkalkuliert.
Nein, definitiv nicht. Ich muss schon sagen, wir hatten die Wahl zwischen Benfica und Bodo Glimt. Und als wir Bodo Glimt bekommen, haben wir gesagt, nein, mir wäre Benfica lieber gewesen. Weil Bodo hat davor schon Atletico und Manchester City geschlagen. Und was die einfach haben, ist, die haben ein unglaubliches Momentum. Wie du vorhin richtig gesagt hast, man muss seine Chancen nutzen und die nutzen ihre Chancen. Also die Stürmer, was die, vor allem die schießen auf Traumtore. Da kommt dann Jens-Peter Hauge und der haut den ins Kreuzweg. Die spielen da, also die landen ja alle unter der Latte, unhaltbar in der Ecke. Auch gegen Sporting jetzt mit der Brust angenommen, sofort den Abschluss gesucht, direkt neben die Stange, gegen Inter mit der Ferse aufgelegt. Die zaubern ja da was hin, das ist ja unglaublich. Und ich glaube einfach, dass die einfach so befreit aufspielen und so ein unglaubliches Momentum jetzt haben, weil sonst sind die nicht so gut. Die würden nicht am Polarkreis Fußball spielen, die Herrschaften, wenn das so gute Fußballer wären. Aber das ist ein richtig krasses Kollektiv, die einfach jetzt wirklich auf der Momentumswelle dahin surfen. Und ja, sie haben sich's absolut verdient. Wenn du City, Atletico, Inter schlägst und jetzt Sporting, bitte weiter so. Und ich finde das Ganze auch wirklich super romantisch. Ich glaube, dass jeder Fußballfan, wenn nicht gerade sein Team gegen die spielt, irgendwie für Bodo Glimt ist. Und ich verstehe es. Ich finde es geil, dass es sowas gibt. Sie erinnern mich ein bisschen an die Isländer vor 4 Jahren, 6 Jahren. Wie lange ist das her? Wo die da in der EM quasi alles gerockt haben. Ich finde es geil. Macht es weiter so. Mal schauen, wie weit sie kommen, aber mit dem Momentum aktuell, vor allem mit der Leichtigkeit, mit der sie spielen, ja, ist geil anzusehen.
Bei Bodo ist es auch so, das habe ich mir mal von jemanden sagen lassen, der aus Norwegen kommt, der da auch lange gelebt hat und sogar ein Spiel in der norwegischen ersten Liga zu verzeichnen hat, das ist ein Mannschaftskollege von mir, der meinte auch, bei Bodo ist es so, dass da auch, die waren ja bankrott und dann kam ein Geldgeber, der den Verein wieder ein bisschen aufgepäppelt hat. Also es ist nichts aus dem Nichts, aber natürlich nicht ansatzweise vergleichbar wie hier Konstrukte wie RB Leipzig beispielsweise oder also alle RB-Vereine. Von daher immer noch sympathisch, obwohl da ein Geldgeber hintersteckt. Der steckt allerdings natürlich auch gar nicht diese Summen rein und letztendlich Geldgeber hat jeder Verein heutzutage. Bodo macht das extrem stark, ist ironischerweise in der norwegischen Liga, bei denen ist ja ein bisschen anderer Zyklus, wann eine Saison losgeht, da ist ja gerade erst die Saison wieder gestartet, die sind einfach aktuell in der letzten Saison, jetzt für den 25, nicht mal Meister geworden in Norwegen. Die sind auf Platz 2 gelandet, hinter Viking, ein Punkt dahinter, aber rasieren in der Champions League Atletico Madrid, Manchester City, sogar mit Erling Haaland in seiner Heimat, weg. Und ich finde es ganz interessant, dass die Startaufstellung von Bodo gegen Sporting, ich glaube, 8 oder 9 Nationalspieler, gegen Inter Mailand, 8 oder 9 Nationalspieler der norwegischen Nationalmannschaft beinhaltet hat. Und Leute, die sich mit italienischem Fußball und der Nationale von uns natürlich beschäftigen, wissen, dass Norwegen uns zweimal ordentlich den Popo versohlt hat. Und irgendwie ja so ein kleines Norwegen-Trauma so langsam passiert, weil die Spieler, die unsere Azzurri geschlagen haben zweimal, und zwar auch sehr deutlich, sind am Ende auch die, die in der Champions League Inter Mailand, die in Italien auf Platz 1 sind, mit 8 Punkten Vorsprung auf den zweiten, einfach mal so rauskicken.
Ja, wie gesagt, sie haben ein Momentum, man muss aber auch jetzt ohne Interbrille jetzt sagen, die waren sicherlich nicht das bessere Team. Die haben deutlich weniger Chancen gehabt. Grüße an den Max gehen raus, wenn du dir die XG-Werte anschaust, die Expected Goals-Werte, waren die deutlich in beiden Spielen hinter Inter. Ich glaube, die haben kombiniert, hätten die 3 Tore schießen müssen, haben aber, wie viel geschossen? 5 oder 6? Also von dem her, die haben ein Momentum. Die kommen vor das Tor, die schließen ab und der Ball landet im Kreuzeck oder direkt neben der Stange, unhaltbar. Das ist, ja, ich gönne es ihnen. Ich hoffe, dass es noch so weitergeht. Schauen wir mal, wie lange es weitergeht. Ja, ich finde es sonderbar, aber auch irgendwie scheide ich lieber gegen Bodo Glimt aus, auch wenn viele sagen, große Blamage, als, weiß ich nicht, als gegen ein Benfica Lissabon oder gegen ein Atletico Madrid oder was weiß ich. Weil da kann ich mich sagen, okay, passt, Jungs, ihr habt das verdient. Also den Fall. Die haben es allein aus dem schon verdient, dass die einfach mit viel weniger Budget trotzdem haushalten müssen. Also das sind ganz andere Kaliber, die Herrschaften. Von dem her passt das für mich. Und ich finde, wenn ich mir die Inter-Spiele anschaue, die Atalanta-Spiele, jetzt abgesehen vom Bayern-Spiel, und auch die Juve-Spiele gegen Galatasaray, ich finde jetzt, ich will ja nicht schönreden, aber ich finde nicht, dass sich da Italien jetzt so schlecht verkauft hat. Weil Atalanta hat Dortmund gekickt, den Zweitplatzierten der deutschen Liga. Atalanta ist 7. in der italienischen. Also die haben den Zweitplatzierten der deutschen Liga quasi wirklich aus dem Bewerb geschossen. Ja, Inter hat es nicht geschafft, das Tor zu treffen oder beziehungsweise das Tor zu machen gegen dieses Defensivbollwerk auch von Bodo Glimt. Aber war trotzdem das spielbestimmende Team. Und bei Juve zweimal mit der roten Karte dann noch so zurückzukommen und Galatasaray so zittern lassen. Und David, ich schwöre dir eines, ich hätte Juve alles vergönnt. Weil wenn du so zurückkommst, dann hast du dir den Sieg verdient. Und Galatasaray hat mich wirklich nicht überzeugt. Die haben zweimal gegen 10 Mann gespielt, okay? Und ich finde nicht,
und über weite Strecken des Spiels,
ja,
auch.
Also, über sehr, sehr weite Strecken und haben sich trotzdem wirklich mit ganz viel Arschwasser im Rückspiel noch das Weiterkommen gesichert. Also ich finde, Die Ergebnisse sind fatal, wenn man sie dir anschaut. Aber ich finde trotzdem nicht, dass sich Italien da jetzt so krass blamiert hat. Weil, wie gesagt, Atalanta den Zweitplatzierten aus Deutschland geschlagen. Ja, Inter hat das Momentum gegen Bodo. Ja, auch mal wieder gefressen von Bodo. Und Juve hat sich nicht so schlecht präsentiert. Die waren zu 10 und haben einen unglaublichen Kampfakt geliefert. Und Gala ist dann mit Ach und Krach weitergekommen.
Brauchst du mir nicht sagen. Also ich habe vor dem Fernseher dieses Spiel, es war auf und ab der Gefühle. Ein Kollege von mir war tatsächlich sogar vor Ort im Stadion. Das muss sensationell gewesen sein, da nochmal das Comeback zu schaffen. Also ich meine, du gehst 1-0 in Führung, man hat so das Gefühl, ey, hier geht was. Es sind nur 2 Tore zu einer Verlängerung. Und dann hast du wirklich eine absurde rote Karte gegen dich, wo ein Spieler zum Kopfball hochgeht, dort landet, wo er abgesprungen ist und beim Landen auf, natürlich gefährlich, auf dem Spieler landet. Aber was soll er tun? Er landet, wo er abspringt. Er hat sich jetzt nicht wieder natürlich verhalten Und zuvor muss man auch sagen, dass der Spieler von Galatasaray Kelly auch gedrückt hat. So, dass sein Absprung überhaupt erst so passiert ist durch eigentlich einen Schubser des türkischen Spielers. Und da eine rote Karte zu geben, glattrote, ist absurd. Und dann sich wirklich mental so zurückzukämpfen, diese zwei Tore noch zu machen auf 3-0, dann das 4-0 auch noch zweimal auf dem Fuß zu haben sogar in der regulären Spielzeit und sogar dann auch nochmal in der Verlängerung, wie Zegrova es geschafft hat, diesen Ball nicht im Netz unterzubringen. Es gab ein Meme, das ganz viel im Internet kursiert ist danach, wo oder so ein Reel, wo ein Juve-Fan das Spiel guckt und dann dieser Ball zu Zegrova geht und schon so im Jubel dann einfriert, als der Ball daneben geht und das dann so tagelang immer noch in dieser Jubelpose eingefroren ist. Und so habe ich mich in dem Moment auch gefühlt. Ich dachte, es kann nicht sein, dass der nicht reingeht. Und ich habe trotzdem geglaubt, dass man es halt auch dann noch schafft. Und dann bist du aber halt zu 10, du spielst zig Minuten, ich fast, glaube ich, 70, 80 Minuten in Unterzahl am Ende. Du musst natürlich auf das Vierte gehen, weil irgendwie war man dann doch am Drücker und dann gibt es halt diesen einen Konter direkt vor der Halbzeit der Verlängerung, 105. plus 2 und dass Osimhen nicht mal gejubelt hat, also er hat auf der einen Seite wegen Spalletti nicht gejubelt, weil er meinte auch, er hat ihm viel zu verdanken, aber er hat auch gesagt, wir haben ein 5-2 verspielt. Es gab in dem Moment auch nichts zu bejubeln. Die waren kaputt und sie waren einfach froh, dass sie mit diesem Tor durchgekommen sind. Und dann hat Juve natürlich aufgemacht, 119. dann nochmals 3-2, war dann auch irrelevant. Aber so knapp davor gewesen zu sein, diese Remontada zu schaffen, wie man im Spanischen sagt, das wäre es gewesen.
Ich hätte es euch wirklich, wirklich gegönnt. Natürlich am Anfang ein bisschen mit einem suffisanten Grinser an die Sache rangegangen, haha, ihr seid so schlecht und hin und her. Und dann kommt aber einfach wirklich der Fußballfan in einem durch und sagt, also das haben sie sich wirklich verdient. Nach dieser roten Karte so zurückzukommen, ich habe es euch wirklich, wirklich vergönnt. Und ich hätte mich wirklich rein wegen meinem Fußballerherz für Juve gefreut, wenn ihr dieses unglaubliche Comeback geschafft hättet.
Schade. Sollte am Ende nicht sein, ja. Ist auch sehr, sehr bitter. Sitzt auch noch irgendwo ein bisschen tief, wenn man jetzt zur Champions League weiter schaut und sieht, Galatasaray gewinnt das Hinspiel bei sich auch mit 1-0. Und man denkt irgendwie, ja, das ist so ein Champions League-Abend hätte ich jetzt halt auch gerne gehabt. Und ich glaube, wir wären auch nicht weniger chancenreich gewesen. Gut, müssen wir den Rest der Saison ebenso ausharren und können uns jetzt auch, wie man so schön sagt, wenn man irgendwo ausgeschieden ist, auf die Liga konzentrieren und auf die Qualifikation für die Champions League. Allerdings sind die Konkurrenten um diese Plätze ja europäisch auch nicht mehr so groß vertreten. Die Roma ist noch in der Europa League mit drin, spielt dort einfach ein italienisches Achtelfinale gegen FC Bologna. Das heißt, auch da wird sich wieder ein italienisches Team verabschieden. Fürs Ranking nicht gut. Und in der Conference League hat man doch die Fiorentina, die spielt gegen Rakow aus Polen. Gut, ich sag's ehrlich, ist da in Conference League halt. Also, puh. Ja, und bringt auch für die Jahreswertung nicht wirklich was. Die Champions League ist es nun mal einfach und Bayern München ist halt einfach in manchen Spielen so aufgelegt wie dann gegen Atalanta, dass es 6-1 steht. Und ich glaube, da brauchen wir uns auch überhaupt keine Hoffnung auf irgendein Comeback zu machen. Das Comeback haben sie schon gegen Dortmund geschafft, sensationellerweise. Nochmal gelingt ihnen das nicht mit 5 Toren Unterschied gegen FC Bayern, um in die Verlängerung zu kommen.
Nein, also konzentriert euch auf die Liga. Ist besser.
Nee, mach mal nicht. Das wird mir zu heikel mit Juventus. Aber irgendwo muss man ja noch sehen, wo man bleibt. Am Mittwoch, also in 2 Tagen, das Rückspiel Bayern gegen Atalanta, der letzte italienische Vertreter in der UEFA Champions League. Nächstes Jahr, neues Jahr und neues Glück. Werden wir dann mal sehen, wie es weitergeht. Auf die Europa League bezogen, Roma und Bologna noch drin. Wenn man auf die Serie A-Tabelle schaut, Bologna 8., Roma 6. Deutlicher Abstand der Roma auf Bologna. Ich glaube auch, dass am Ende die Roma sich durchsetzen wird Und letztendlich aus Juventus-Sicht für mich auch nicht verkehrt. Aus zweierlei Gründen finde ich es nämlich positiv, wenn sich die Roma durchsetzen würde. Entschuldigung an alle Fans von Bologna. Aber einerseits glaube ich, dass die Roma Italien in der Europa League weiterbringen würde und besser vertritt letztendlich, weil da noch ein paar Runden sind, die Roma schaffen kann. Und auf der anderen Seite natürlich ein laufender europäischer Wettbewerb für das Team, das nur 2 Punkte hinter uns ist. Nehme ich auch sehr gerne mit. Gasparini macht eine tolle Arbeit in Rom. Ich sehe die Roma da auch recht weit kommen. Also mindestens Viertelfinale, vielleicht Halbfinale. Wenn alles richtig toll läuft, vielleicht auch mit der Losung, dann auch noch mehr. Nichtsdestotrotz ist die einzige Hoffnung im europäischen Wettbewerb für uns die Roma. Und da könnte es uns echt schlechter treffen von den Mannschaften, die noch drin sind.
Definitiv.
Muss man
definitiv
auch mal was Positives sagen irgendwo.
Ja, nein, es passt schon.
Wir gehen jetzt noch einmal in eine kurze Pause und sprechen dann über das Spiel Alles oder Nichts. Verpasst Italien erneut die WM-Teilnahme oder qualifizieren wir uns für die WM 2026?
Werbung. Werbung Ende.
Italien wieder in der WM-Qualifikation und das wirft Flashbacks hoch an Schweden, an Nordmazedonien. Länder, die erstmal kleiner klingen, aber dann doch immer die größeren Probleme mit sich führen. Das haben wir jetzt häufiger gemerkt. Italien gegen größere Namen, größere Länder meistens besser. Und am Ende sind es die kleinen, in vermeintlich kleinen wie Norwegen, die dann Stolpersteine sind. Und Nordirland würde sich da leider perfekt in diese Liste einfügen. Die letzte WM, Björn. Wann hatte Italien, weißt du, wann Italien das letzte WM-Spiel hatte?
Ja, das muss 2006 gewesen sein.
Nein, 2006 war das letzte K.O.-Spiel, was Italien bei einer Weltmeisterschaft hatte. Das war das Finale gegen Frankreich. Das ist richtig. Danach hatte man ja aber noch 2010 und 2014 sich qualifizieren können, ist aber in der Gruppenphase ausgeschieden. Heißt, 2014 in Brasilien war das letzte Mal. Ich war 14 Jahre alt. Ich bin jetzt 26. Ich habe seit 12 Jahren Italien nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft gesehen. Meine einzigen Erinnerungen sind mit 6 der WM-Sieg, sehr verschwommen. 2010 tränenreiches Ausscheiden bei der WM 2010 in Südafrika. Und 2014 tränenreiches Ausscheiden am Ende gegen Uruguay. Das sind meine WM-Erinnerungen, die ich mit Italien hatte. Mit schön. 26 Jahren. Das ist eine Katastrophe. Ich hatte eine Europameisterschaft zwischendrin.
Ich wollte gerade sagen, dafür hat es eine wunderschöne Europameisterschaft.
Aber auf eine WM bezogen, eine absolute Katastrophe. Und nun findet die WM in den USA, Mexiko und Kanada statt. Und gerade auch Kanada, aber vor allem die USA, ein Land mit sehr vielen italienischen Immigranten, für die das natürlich ein Traum wäre, Italien mal live zu sehen. Und das sollte auch Motivation für die Spieler sein, sich für diese WM zu qualifizieren und eben am 26. März gegen Nordirland den ersten Schritt Richtung WM-Qualifikation zu machen. Man spielt in Bergamo und wenn man weiterkommt, dann geht es gegen Wales oder Slowenien. Man muss es machen. Ich habe keine anderen Worte dafür.
Ich denke, man macht es. Man macht es. Man hat ganz klar natürlich das bessere Spielematerial. Und auch selbst wenn ein Gattuso jetzt vielleicht nicht das große Trainergenie ist, aber was er definitiv kann, er kann Leuten in den Arsch treten und sie, glaube ich, zum Kämpfen animieren. Und einfach allein, dass Italien wirklich, ich sage mal, die besseren Einzelspieler hat, und da sind schon Weltklasse-Spieler dabei, das muss man sagen, dann werden die das machen. Ich bin guter Dinge, dass die im Sommer zu einer unmenschlichen Uhrzeit, für uns natürlich gesehen, die WM spielen werden.
Dein Wort in Gottes Ohr. Ich muss mich auch einmal korrigieren, wenn man Nordirland schlagen sollte, wären die nächsten Gegner Wales und nicht Slowenien, sondern Bosnien. Die haben einen hervorragenden Torhüter, Nikola Vasil vom FC St. Pauli, ist der zweitbeste Torhüter eigentlich der Bundesliga. Das wird auch nicht einfach, den zu überwinden sein, aber schauen wir mal ab, was da passiert gegen Wales. Man sollte sich erstmal jetzt auf seine Aufgabe gegen Nordirland konzentrieren. Ich werde es in einem Pub gucken, in einem Irish Pub. Ich denke mal, die Iren sind dann wahrscheinlich für Italien. Weil die Nordiren und Iren können sich ja eigentlich nicht so leiden.
Nicht so.
Wer weiß aber, ob die Nordiren nicht auch in einem Irish Pub halt gucken, weil einen Nord-Irish Pub gibt es hier nicht in Hamburg. Ja. Ich bin mal gespannt. Wir sind jetzt schon 6, 7 Italiener, die in diesen Pub einfallen werden und wahrscheinlich an diesem Abend eine Menge Guinness trinken. Aber hoffentlich. Ja, ich bin auch kein Guinness-Fan, aber es gibt gute Guinnesse. Es gibt auch gute. Aber ja, am Ende lieber aus Freude als aus Frust. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es fällt auf einen Donnerstag. Mal sehen, wie fit ich dann am Freitag für die Arbeit bin.
Ja, bei mir wird der Donnerstag wie folgt aussehen. Und zwar, ich lande Donnerstag so gegen 20 Uhr wieder in Wien und werde dann einfach wie ein Wahnsinniger möglichst schnell nach Hause fahren, um mir das Spiel anzusehen. Aber es ist halt geil immer, wenn man von so einer Dienstreise nach Hause kommt und es ist ein geiles Fußballspiel. Da freut man sich noch mehr aufs Nachhausekommen, schnell ein Kusschen für den Schatz und dann Fernseher aufdrehen. Das passt schon recht gut, ja.
Ich bin wirklich gespannt. Also es ist einfach etwas, was sich, glaube ich, viele nicht vorstellen können, wenn du Fan einer so großen Nation wie Italien bist, Weltmeisterschaften einfach nicht mitzunehmen seit Jahren, seit über einem Jahrzehnt. Ich meine, in Deutschland ist man sehr verwöhnt und es war Italien davor auch immer, dass man immer bei einer Weltmeisterschaft dabei war. Und mittlerweile ist das System halt einfach auch schwierig, dass man sich als Gruppenzweiter eben nicht mehr direkt für diese Turniere qualifiziert, was dazu geführt hat, dass man eben welche verpasst hat. Aber dann so Dinge wie Nations League eben noch dazukommen. Ein Team wie Schweden, das 1, 2 Punkte in der Qualifikation geholt hat und jetzt wegen Nations League-Ergebnissen trotzdem in die Playoffs um die WM darf. Ist in denselben Playoffs wie Italien, das jedes Spiel gewonnen hat, bis auf die Spiele gegen Norwegen. Deutschland hätte, glaube ich, sogar Gruppendritter werden können und wäre trotzdem über die Nations League Platzierungen zur WM gefahren. Es ist wirklich nicht mehr einfach, sich für etwas zu qualifizieren, wenn du die letzten Jahre nicht oben mitgespielt hast. Und das trifft in diesem Fall halt auch große Nationen wie Italien. Nichtsdestotrotz, ja, macht ein Sommer, in dem man ein Team supporten kann, bei einer WM mehr Spaß als ohne.
Also supporten kann ich sowieso, wenn du, glaube ich, auch ein bisschen Deutschland, ich Österreich, wenn ich ganz so gerne Österreich supporten.
Im Fußball gar nicht. Im Fußball gar nicht. Ich supporte Deutschland im Fußball gar nicht. Ja, dann lieber Österreich. Ein Kollege von mir ist Österreicher, dann gucke ich mit dem die Österreich-Spiele.
Ja, weil das Ding ist, weil wir haben es letztes Mal schon drüber gesprochen, aber man müsste sich schon überlegen, ob man da nicht, ja, es ist eine WM, aber wenn ich mir anschaue, dass da Usbekistan, Jordanien, Kap Verde und Co. dann vertreten sind und dann wirklich Teams wie Italien eventuell nicht, ist das auch, also das ist beschissen, sei mal nicht böse. Also
man darf sich halt leider nicht mehr bei einer WM, darf man sich nicht mehr auf die Fahnen schreiben, dass es die Besten der Welt sind, die aufeinandertreffen, sondern es ist ein diverses Turnier, wo jeder Verband einfach viele Startplätze bekommen hat, deswegen hat man den ganzen Bums aufgeblasen und viele Länder, die dazugehören, sind eben nicht dabei und viele Länder, die da nichts zu suchen haben, sind dann halt dabei. Ich bin auch gespannt, was passiert jetzt mit dem Iran. Das Regime, das Mullah-Regime im Iran hat ja gesagt, man wird nicht dran teilnehmen. Die USA und die FIFA haben das so ein bisschen offen gelassen, haben gesagt so, ja, also seid ja willkommen, aber ich weiß nicht, ob das so klug jetzt gerade wäre. Selbst wenn es einen Regimewechsel im Iran geben sollte, glaube ich nicht, dass man bei einer WM teilnimmt. Ich hätte es mir für die Bevölkerung gewünscht, dass man vielleicht unter einer anderen Fahne dann dabei ist, aber letztendlich wird dann in den Topf geworfen, dass Italien den Platz des Iran bekommen könnte, weil man nach FIFA-Weltrangliste geht. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, so möchte man nicht zur WM. Entweder verdient man es sich sportlich oder eben nicht. Und das Fairste wäre ja auch, wenn...
Das schreibt sich Donald Trump auf die Fahnenstange, das sage ich dir. Das sage ich dir.
Es müsste ein Team aus dem Verband, wo der Iran sich qualifiziert hat, aus dem asiatischen Verband, da muss ein Team nachrücken. und nicht nach der Weltrangliste. Auch wenn es die WM aufwerten würde, natürlich, logischerweise, wäre das, glaube ich, auch nicht der Weg, wie Italiener zur WM kommen wollen.
Dann kommt der Irak.
Oh, geht nicht weniger ab. Gott, aber ja, das ist in diesem Verband nun mal, eigentlich trifft es auf sehr viele zu.
Definitiv. Eine Frage noch zu dem Thema, und zwar, wenn ich mir jetzt die Stürmer von der Nationale ansehe,
ja.
Puh, wen soll er spielen lassen? Ein Matteo Retegui, glaube ich, ist klar. Der hat recht gut mit einem Moise Kean harmoniert. Aber willst du den Moise Kean mit der aktuellen Form spielen lassen? Scamacca ist meiner Meinung nach wieder da. Ein Esposito bei Inter, auch gerade der Rising Star. Also ich glaube, dass er da vorne ein bisschen ein Luxusproblem unter Anführungszeichen haben wird.
Also von dem Wort Luxusproblem würde ich einen ganz weiten Abstand nehmen. Also ich meine, wir überlegen bei der ersten Stürmerwahl zwischen einem, der in Saudi-Arabien kickt, und einem, der gerade mit der Fiorentina im Abstiegskampf ist. Ich glaube nicht, dass wir ein Luxusproblem haben. Ja, aber wir kommen aus einer, also wir beide kennen noch eine Zeit, in der unsere Stürmer vom AC Mailand kamen, Inter Mailand, Juventus. Wir hatten einen Pipo Inzaghi vorne. Da ist das ganz sicher kein Luxusproblem. Da will ich mich einfach nur gegen das Wort erwehren. Ich weiß, wie du es meinst.
Luxus.
Aber
dann lassen wir das Wort Luxus weg, okay?
Da bin ich ganz bei dir. Wir haben ein Problem. Weil genau, Moise Kean mit der Fiorentina auch in keiner guten Form. Retegui's Gegenspieler sind ein ganz anderes, schlechteres Kaliber als das, was bei einer WM, beim WM-Playoff auf ihn zukommen wird. Und dann würde ich schon fast sagen, eben weil die Nationale mittlerweile auf eine Interachse vertraut, ich bin kein großer Fan davon, aber nun ist es mal so, dass ein Esposito da noch für mich die größte Hoffnung ist, weil Scamacca in der Nationale weniger als nichts bringt bisher. Und ich glaube nicht, dass sich das jetzt in einem Spiel ändert, in der der Druck auf die Spieler so hoch ist wie selten. Dann glaube ich nicht, dass Scamacca ein Spieler ist, der unter so einem Druck performen kann. Das ist meine Meinung dazu. Deswegen vielleicht, ein Fratesi ist sehr offensiv, der könnte für Gefahr vorne sorgen. Meinetwegen dann ein Esposito. Trotzdem kannst du den immer bringen auf die letzten 25, 30 Minuten, und der bringt Torgefahr.
Das wird auch noch ein Elfer raus, wenn es ihn geben wird. Wie ging er da runter?
Ja, aber ja, nicht, dass ein Spieler noch im Schussfeld des Torhüters ist, beziehungsweise nicht im Sichtfeld, weil dann wird es auch nicht gegeben. Aber gut, das kann italienischen Schiedsrichter pfeifen. Das ist mal was Positives.
Das ist sehr gut. Das ist aktuell wirklich ausgezeichnet, dass die pfeifen, nicht pfeifen.
Das ist doch schön, dass das wirklich die Mannschaften wahrscheinlich auf dem Feld untereinander ausmachen und die Schiedsrichter nicht da irgendwie Entscheidungen beeinflussen. Weil am Ende soll der Bessere weiterkommen. Ich hoffe, dass wir der Bessere sind. Wir haben keine andere Wahl. Und dementsprechend 26. März geht's los.
Das wird was.
Björn, es war mir ein inneres Blumenpflücken auf der Stadionwiese des San Siro mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt bei einer guten Stunde 7, haben aber sehr viel gesprochen, sehr viel aufgearbeitet. Wir haben über die Meisterschaft geredet in Italien, das Meisterschaftsrennen. Wir haben über den Europacup geredet und die Nationale. Und wenn wir uns regelmäßiger mal treffen und gar nicht so viele Zeit dazwischen verstreicht, dann haben wir auch, glaube ich, wieder richtig, richtig viele tolle Themen für die nächste Folge. Und auf die freue ich mich jetzt schon und bedanke mich bei allen Zuhörern und natürlich auch bei dir für diese Episode und möchte dir das letzte Wort überlassen. Ich verabschiede mich hier, sag ci sentiamo, arrivederci, ciao, ciao.
Ja, David, auch mir war es wieder ein Volksfest mit dir, ein bisschen Hoffnung, uns gegenseitig Hoffnung zu geben, was den Meistertitel von Inter betrifft, was die Champions League Plätze von Juve betrifft. Da soll es kein gegenseitiges in die Aufblumen sein. Aber hoffen wir zumindest, dass Italien das WM-Ticket löst. Und ich bin guter Dinge, dass wir es machen. In diesem Sinne, macht es gut, habt euch lieb. Tschüss, baba.